Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz und herzlich willkommen dem Regierungssprecher Stefan Cornelius und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Es gibt verschiedene Themen, die ich sozusagen bei den Kollegen eingesammelt habe. Sehr oft wurde mir die Entlastungsprämie genannt und das Hunter-Virus. Und ich würde mit der Entlastungsprämie beginnen. Und wer hat Lust zu starten? Herr Krämer.
Frage dazu an Herrn Cornelius. Wird der Bund den Vermittlungsausschuss einschalten oder ist die Prämie, wie es Markus Söder so angedeutet hatte, tot?
Herr Krämer, nach der Entscheidung des Bundesrats sind erst wenige Tage vergangen. Sie wissen, dass die Bundesregierung diese Entscheidung bedauert. Sie hält natürlich an dem Plan fest, angesichts der gestiegenen Energiepreise eine Entlastung für Bürgerinnen und Bürger zu erzielen. Über die weiteren Verfahrensschritte wird die Bundesregierung jetzt zeitnah entscheiden. Über das genaue Verfahren, also auch die Frage, die Sie gestellt haben, kann ich momentan keine Auskunft geben. Das werden wir dann nach der Entscheidung der Koalitionsspitze sicherlich kommunizieren.
Nachfrage nochmal dazu. Ist es richtig, dass keinerlei Rücksprache mit der Wirtschaft eingeholt wurde vor der Entscheidung im letzten Koalitionsausschuss?
Die Verfahrensabläufe vermag ich an dieser Stelle jetzt nicht nachzuvollziehen. Viele Dinge geschehen auch ohne, dass die Öffentlichkeit sie wahrnimmt. Der Austausch mit der Wirtschaft ist ja kontinuierlich. Die Kommunikation anschließend, auch in der Ausgestaltung des Gesetzes, war intensiv und war ja auch in einem Sinne gehalten, die Wirtschaft von dieser Maßnahme auch zu überzeugen, auch in einer Form, dass sie zum Beispiel in Tarifvereinbarungen mit hätte aufgenommen werden können. Aber das ist jetzt verschüttete Milch, wie man so schön sagt. Das heißt, wir werden jetzt abwarten, wie die Regierung sich auf einen nächsten Schritt verständigt und das dann entsprechend auch umsetzen.
Gut, ich habe dazu jetzt auf der Liste Herrn Packhoff, Herrn Fechtner, Herrn Steiner und Herrn Jessen. Herr Packhoff.
Ja, vielen Dank. Wie erklären Sie sich denn, dass es am Freitag ja doch recht überraschend keine Mehrheit im Bundesrat für dieses Gesetz gab?
Ich bin nicht Teil des Bundesrates. Müssen Sie die Ländervertreter fragen. Länder haben ihre Bedenken angemeldet. Die Gesprächsbereitschaft des Bundes war da. Klar ist, dass Entlastungen von Bund und Ländern gleichermaßen getragen werden müssen. Das heißt, sie müssen ihren Beitrag leisten. Aufarbeitung der diversen Schritte auf diesem Weg möchte ich hier nicht vornehmen. Aber das Ergebnis des Bundesrats steht ja dann für sich.
Es gibt ja auch schon Kritik an Herrn Meister, dem Staatsminister im Kanzleramt für die Bund-Länder-Zusammenarbeit. Ist da aus Ihrer Sicht alles richtig gelaufen?
Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht in die Details der verschiedenen Absprachen. Das ist naturgemäß so, dass es sehr viele unterschiedliche Sichten auf die Gespräche und auf die Vorbereitungsphase gibt. Ausschnitte davon lesen Sie in diversen Medien, aber ein gesamtes Bild, glaube ich, werden wir nicht rekonstruieren können. Es gab in den letzten Momenten vor der Abstimmung oder am Tag davor auch noch Verabredungen, dass man den Tagesordnungspunkt noch mal von der Tagesordnung nimmt, um ihn neu zu verhandeln. An diese Verabredung fühlte sich anschließend niemand gebunden. Und insofern, glaube ich, sollten wir jetzt mit Schuldzuweisungen hier nicht hausieren gehen, sondern uns auch nach vorne orientieren und schauen, wie wir ein künftiges Verfahren gestalten und wie wir künftig Entlastungsmaßnahmen entscheiden, sodass sie auch bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen.
Herr Fechtner.
Ja, vielen Dank, Fechtner, DTS. Die Ministerpräsidentin Schwesig hat sich beschwert und gefordert, dass öfter bei solchen Fragen mal eine MPK einberufen werden soll. Wäre die Bundesregierung dafür offen?
Ich glaube, die Ministerpräsidenten tagen häufig. Sie haben eingespielte Wege der Kommunikation und der richtige Weg der Klage wäre das direkte Gespräch und nicht die Fernseh-Talkshow.
Dann habe ich Herrn Steiner.
Ja, Herr Cornelius, ich verstehe es vielleicht einfach noch nicht so ganz genau. Also hält denn jetzt Herr Merz daran fest, dass es eine solche Entlastungsprämie, eine steuerliche Entlastungsprämie in Höhe von 1.000 Euro weiterhin geben sollte? Dann wäre ja der konsequente Schritt eben die Anrufung des Vermittlungsausschusses.
Die Bundesregierung, habe ich eben schon mal gesagt, wird jetzt sehr zeitnah über die nächsten Schritte entscheiden. Sie hält an der Idee einer Entlastungs, Entlastung der Bürgerinnen und Bürger gerade durch die gestiegenen Energiepreise fest, auf welchem Weg diese Entlastung kommt und all die Fragen, die Sie nun verständlicherweise auch beantwortet haben wollen, muss die Koalitionsspitze entscheiden. Das werden wir dann entsprechend kommunizieren.
Da bei dem Thema ja ein bisschen auch die Zeit pressiert, das hatten wir ja schon in der Vergangenheit, dass das etwas spät im Jahr ist, bereits für eine solche Entlastungsprämie, zumindest für dieses Jahr, würde ich gerne wissen, wie sieht denn Ihr Zeitplan aus? Gibt es auch alternative Möglichkeiten im Vergleich eben zu einer solchen klassischen steuerlichen Entlastungsprämie für Arbeitnehmer, die Sie jetzt in den engeren Kreis Ihrer Erwägungen noch einmal mit einbeziehen? Vielleicht Herr Cornelius, vielleicht, aber hat auch das BMF dazu noch etwas mitzuteilen an Instrumenten?
Also ich möchte jetzt hier nicht über Instrumente spekulieren. Es gibt sehr viele Instrumente, das wissen Sie. Eine einmalige Prämie ist nicht ein ausschließliches Instrument. Und deswegen denke ich, werden nochmal alle Optionen jetzt geprüft. Und was den Zeitdruck angeht, so teile ich Ihre Einschätzung. Und deswegen wird es auch sehr zeitnah eine Entscheidung geben.
Dann geht es bei Herrn Jessen weiter.
Ja, Herr Cornelius, das Wort Prämie oder Wortbestandteil Prämie kam nur in Ihrer letzten Antwort vor. Nämlich, dass eine Prämie keine ausschließliche Maßnahme sei, darf man daraus schließen, dass die Bundesregierung auch andere Formen von Entlastungen in Erwägung zieht, die nicht diesen Prämiencharakter haben, der vom Bundesrat abgelehnt wurde?
Ja, ich möchte jetzt hier nicht in semantische Debatten über das Wort Prämie einsteigen, aber ich hatte eben gesagt, dass die Bundesregierung die Optionen alle prüft und dass sie sich zeitnah darüber entscheiden wird, welches denn der richtige Weg ist, um den Bürgerinnen und Bürgern eine Entlastung zukommen zu lassen.
Semantik ist ja neben Grammatik der zweite Bestandteil von Sprache, die Sprache überhaupt erst zur Kommunikation werden lässt, wenn ich das anmerken darf.
Ich verstehe es
also so, dass Sie am Ziel der Entlastung festhalten, aber nicht notwendigerweise in Form einer Prämie, die von den Unternehmern zu zahlen wäre, richtig?
Wie Sie es verstehen, das muss ich Ihnen überlassen. Ich habe das, was ich gesagt habe, eben gesagt. Und die Schlussfolgerungen können Sie selbst daraus ziehen.
Jetzt habe ich dazu noch bekommen Herrn Delfs, Herrn Krämer noch mal und Herrn Steinkohl. Und Herr Delfs hat das Wort. Ich sehe allerdings das... jetzt geht es bequem von vorne.
Herr Cornelius, wird der Bundeskanzler denn schon morgen darauf drängen, im Koalitionsausschuss da zumindest eine alternative Regelung auf den Weg zu bringen? Ist er da optimistisch, dass das morgen gelingt?
Herr Delfs, ich werde jetzt hier keinen unnötigen Zeitdruck gestalten. Ich glaube, dass sich alle beteiligten Parteien über die Dringlichkeit der Situation im Klaren sind. Aber ich werde jetzt keine Fristen setzen oder Termine setzen. Das werden wir dann schlicht abwarten müssen.
Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Hat er eigentlich mittlerweile das Gespräch mit dem bayerischen Ministerpräsidenten gesucht? Dessen Abstimmungsverhalten ist ja ein bisschen merkwürdig gewesen. Da hat ja in der Villa Borsig dafür gestimmt und jetzt im Bundesrat dagegen oder sich enthalten, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher gerade, aber auch jedenfalls nicht dafür und hat es ja mittlerweile für tot erklärt, diese Bonuszahlung. Wie hat der Bundeskanzler darüber mal das Gespräch gesucht, weil es ja ein paar Fragen aufwirft, das Verhalten?
Sie können sicher sein, dass der Bundeskanzler und die Parteivorsitzenden der an der Koalition beteiligten Parteien ständig im Gespräch sind. Über einzelne Gespräche kann ich jetzt hier nicht berichten, aber es ist ein kontinuierlicher Austausch auch in dieser Frage.
Herr Krämer.
Weil die Verbindung zu der Einkommensteuerreform gezogen wurde, Frage ans BMF. Hat das BMF mittlerweile ein vorliegendes Konzept für eine Einkommensteuerreform, über die man im Koalitionsausschuss morgen reden könnte?
Wie wir und der Minister ja auch schon gerade in der letzten und vorletzten Woche mehrfach angekündigt hat, wird intensiv an einem Konzept gearbeitet. Zu genauen Zeitpunkt der Vorlage kann ich aktuell nichts mitteilen.
Dann geht es weiter mit Herrn Steinkohl.
Ja, Herr Cornelius oder auch Frau Wetter. Hinter dieser Niederlage im Bundesrat steckt ja ein tiefergehendes Problem, nämlich dass es die Länder inzwischen total leid sind, dass der Bund ständig Aufgaben beschließt, die sie und die Kommunen dann finanziell belasten. Nun gibt es seit Monaten Gespräche darüber, wie man dieses Problem mal dauerhaft lösen kann. Wieso kommt man da eigentlich nicht voran?
Ich würde nicht die Prämisse teilen, dass es diese Gespräche laufen. Das sind sehr komplexe Verhandlungen. Die Bund-Länder-Finanzbeziehungen sind vielleicht das Komplizierteste, was wir uns in diesem Staat geschaffen haben. Das wissen Sie besser als ich. Und ich glaube, dass es gute Gründe gibt, dieses Gespräch sehr, sehr gründlich zu führen. Die Verteilung der Steueraufkommen im Land sind so geregelt, wie sie geregelt sind. Die Länder haben ihren großen Anteil daran. Sie haben auch eine große Last zu tragen. Und ich glaube, die in der fairen Frage von der Verteilung von Lasten stellen wir fest, dass in einer Zeit, wo alle Haushalte zur Sparsamkeit aufgerufen sind, natürlich auch Zwänge entstehen und die entsprechenden Nervositäten dadurch aufkommen.
Um mal nachzufragen, ist man denn da auf diesem Weg überhaupt schon irgendwie vorangekommen oder ist da eigentlich Stillstand, wie man so von außen den Eindruck hat?
Der Bund und Länder haben sich ja schon auf Parallelitäten in den Reformprogrammen geeinigt. Das Thema Konnexität, auf das Sie ansprechen, ist tatsächlich sehr schwierig und da müssten wir zur gegebenen Zeit einen Sachstand liefern. Und momentan kann ich Ihnen dazu keinen neuen Stand geben.
Dann habe ich Herrn Packroff nochmal.
Ja, vielen Dank. Ich würde nochmal, mich würde wirklich interessieren, was Ihr Konzept denn eigentlich zur Gegenfinanzierung war, weil die Kritik der Länder ist ja, dass die Tabaksteuererhöhung nur dem Bundeshaushalt zur Verfügung steht, aber die Mindereinnahmen ja sowohl von Bund als auch Ländern getragen werden. Also was war da Ihre Idee, auch den Ländern eine Gegenfinanzierung zu ermöglichen?
Ich denke auch, dass die Tabaksteuer alleine nicht zur Gegenfinanzierung ausgereicht hätte und deswegen andere Formen der Gegenfinanzierung ja bereits zur Debatte standen. Und die Details der Gespräche kann ich auch hier an dieser Stelle nicht wiedergeben, vor allem nicht für die Länder.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
So, wenn... Können wir das Thema verlassen? Dann würde ich jetzt zu dem Hunter-Virus kommen und vielleicht mit Frau Kornmeier starten. Moment, falsches Mikro.
Jetzt. Ja, danke. An das BMG, wie geht es denn weiter mit den 4 betroffenen Deutschen und wie schätzt die Bundesregierung das Risiko ein, das durch dieses Virus ausgeht?
Ja, also seitens BMG können wir erstmal bestätigen, dass heute früh um 2.30 Uhr vier deutsche Kontaktpersonen im Uniklinikum Frankfurt eingetroffen sind und alle weiterhin ohne Symptome sind. Und im weiteren Verlauf des heutigen Tages wird der Weitertransport der Kontaktpersonen erfolgen in die jeweiligen Bundesländer, also Berlin, Baden-Württemberg, Bayern und Schleswig-Holstein. Genau, und der Transport selbst wird durch die betroffenen Bundesländer und Kommunen beziehungsweise auch die kommunalen Feuerwehren organisiert werden. Und das Risiko schätzen wir für die Bevölkerung weiterhin als sehr gering ein. Also da sind wir auch im Austausch kontinuierlich mit dem Robert-Koch-Institut. Und genau.
Sind Sie denn auch im Austausch mit anderen betroffenen EU-Ländern?
Sicherlich wird es einen Austausch geben. Ich kann Ihnen da jetzt nichts Genaues sagen. Vielleicht möchte das Auswärtige Amt dazu noch was ergänzen. Aber beim Transport gab es auf jeden Fall den Austausch mit den Niederlanden und weiteren beteiligten Nationen. Ja.
Also vielleicht einfach noch die Ergänzung in Bezug auf den Rücktransport, sozusagen, was im Verantwortungsbereich des Auswärtigen Amtes ist. Wir haben da beim Rücktransport der Person mit deutscher Staatsangehörigkeit sehr, sehr eng zusammengearbeitet mit unseren europäischen Partnern, auch unter Berücksichtigung der Wohnorte der betroffenen Personen, sodass auch einige deutsche Staatsangehörige mit dem durch die Niederlande organisierten Flugzeug die Insel verlassen konnten. Der Bundesminister des Auswärtigen hat seinem niederländischen Amtskollegen dafür ganz, ganz herzlich gedankt für diese Unterstützung. Die Weitertransporte sozusagen ab Eidenthofen erfolgten dann unter Federführung des RKI. Insofern ist dann, glaube ich, auch die Nachverfolgung und die jetzigen Kontakte werden eher beim RKI als beim Auswärtigen Amt, weil es um solchen Prävention geht.
Dann habe ich Herrn Kolmer zu diesem Thema.
Ja, Kolmer, RTL, auch eine Frage ans BMG. Wie wird denn diese Quarantäne jetzt überwacht? Ich glaube, bei Corona waren es die kommunalen Gesundheitsbehörden. Ist es diesmal auch so? Und inwieweit ist das BMG da im engen Austausch mit den kommunalen Behörden?
Ja, also die Quarantäne wird, wie Sie schon selber gesagt haben, über die kommunalen Gesundheitsämter überwacht und auch angeordnet. Momentan erwarten wir, dass es da eine häusliche Quarantäne geben wird, auch in Bezug zur Inkubationszeit von bis zu 45 Tagen. Es gibt allerdings am RKI angesiedelt den ständigen Arbeitskreis der Kompetenz- und Behandlungszentren für Krankheiten durch hochpathogene Erreger, den sogenannten STARCOP, der da natürlich auch begleitet, mit Rat und Tat zur Seite steht. Genau, und das ist vom RKI.
Eine Nachfrage. Ich glaube, in den USA war es so, dass diese Quarantäne zentral geregelt wurde. Warum macht man das hier nicht?
Ja, das liegt einfach am Infektionsschutzgesetz, würde ich meinen, wo die Kompetenzen und Zuständigkeiten klar zugeschrieben sind. Und das sind eben Länder und Kommunen.
Dann habe ich Herrn Krämer noch dazu.
Dann Herrn Steiner. Es gab noch Spekulationen um einen fünften Fall in der Berliner Charité. Können Sie dazu was sagen?
Also unseres Wissens nach ist das kein fünfter Fall, sondern einer der Kontaktpersonen. Genau, weitere Informationen zu Einzelfällen möchte ich an der Stelle jetzt nicht kundtun, weil da bleiben wir auch bei unserer Linie, dass wir quasi uns zu Einzelfällen in diesem Geschehen nicht äußern wollen. Da geht es auch um Persönlichkeitsrechte und so weiter.
Können Sie da sagen, ob es Symptome gab? Das haben Sie bei den anderen vier auch gemacht.
Also nach unserem Wissen sind die vier Kontaktpersonen, die heute früh in der Uniklinik Frankfurt eingetroffen sind und gestern Abend in Eindhoven in den Niederlanden gelandet sind, symptomfrei.
Ja. Aber die Frage war nach dem in Berlin, ob der auch oder der oder die auch symptomfrei ist.
Also ich meine mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen, zu sagen, dass auch diese Person symptomfrei ist, weil sie eine von den vier Personen ist, die angekommen sind gestern Abend und heute im Uniklinikum Frankfurt zur Begutachtung erschienen sind. Okay.
Dann habe ich Herrn Steiner noch dazu.
Ja, ich wollte mal ganz kurz nachfragen. Wenn ich mich richtig daran erinnere, gab es noch unter der Ampel den Plan, das Infektionsschutzgesetz noch mal ein bisschen zu überarbeiten. Da ich das schlicht und einfach nicht mehr auf dem Zettel habe, vielleicht können Sie es hier kurz erläutern. Ist das jetzt schon noch einmal geschehen in irgendeiner Form? Denn Sie haben es ja gerade angesprochen, das IFSG ist ein durchaus kompliziertes, fast so hübsch wie das deutsche, ja, würde ich sagen, Verteilungswesen zwischen Finanzämtern auf verschiedener Ebenen.
Dazu habe ich aktuell nichts mehr zu teilen.
Okay, dann habe ich Herrn Krämer nochmal. Nee, so, jetzt.
Tut mir leid, das Gleiche nochmal, ich habe es nicht richtig verstanden. Es war ein bisschen widersprüchlich auch oder ich habe es nicht richtig mitgekriegt. Also es gibt, ich habe Sie so verstanden, dass es vier Fälle gibt. Mhm. Und einer davon, ein symptomfreier Fall, war vorher im Uniklinik in Frankfurt und ist jetzt in Berlin in der Charité.
Unter dem Vorbehalt meiner persönlichen Kenntnis ist es so, dass die Person, die in Berlin eintreffen wird, eine der vier Kontaktpersonen ist. Aber lassen Sie mich das nochmal prüfen. Ich werde das gegebenenfalls korrigieren, aber das ist mein letzter Stand.
Das wäre, glaube ich, sehr wichtig.
Ich sehe jetzt hierzu auch keine weiteren Fragen. Dann gibt es vielleicht ein bisschen Zeit, das doch mal sozusagen aufzuarbeiten. Aber ich habe noch das Thema Ukraine-Krieg und Stichwort Schröder. Herr Fechner möchte beginnen.
Ja, vielen Dank. Herr Cornelius, ist es richtig, dass für die Bundesregierung ein Vermittler Gerhard Schröder nicht in Frage kommt? Und wenn ja, warum?
Die Bundesregierung wird sich weiter an den Vermittlungsbemühungen beteiligen. Sie hat das in der letzten Zeit auch intensiv getan, wie Sie wissen. Es gibt auch für die russische Seite ein klar definiertes Vermittlerumfeld und Russland weiß insofern, wer der Ansprechpartner in Europa ist, falls es ernsthaft verhandeln will, und diese Personen sind bekannt.
Dann eine weitere Nachfrage. Sind die Äußerungen Putins denn aus Ihrer Sicht eine Chance für eine stärkere europäische Rolle in einem Friedensprozess?
Europa hat immer seinen Anteil an diesem Friedensprozess reklamiert. Es liegt auch an Russland, diese Beteiligung Europas zu akzeptieren und zu sehen. Die Bedingungen für einen Waffenstillstand sind auch öffentlich hinreichend dargelegt. Und insofern warten wir auf substanzielle Signale aus Moskau, dass es auf der Grundlage dieser Fakten, die ja schon seit Wochen und Monaten bekannt sind, auch tatsächlich Verhandlungen führen möchte.
Ich habe auf der Liste jetzt Herrn Jessen, Herrn Krämer, Herrn Steiner und Herrn Warwick und hoffentlich niemanden übersehen, sonst bitte melden.
Herr Cornelius, Zurückweisung ist eine Sache. Hat denn ein Gespräch oder Kontakt zwischen der Bundesregierung und Herrn Schröder stattgefunden?
Nein.
Aus den Reihen des Koalitionspartners gibt es Stimmen, die sagen, man müsse das aber ernsthaft prüfen. Ist der Vizekanzler in Übereinstimmung eher mit seinen Parteifreunden oder mit der Linie der Bundesregierung, also vor allem des Kanzlers?
Die Bundesregierung spricht hier mit einer Stimme. Die Bundesregierung hat klargemacht, dass es in Europa Ansprechpartner gibt für die ukrainischen Friedensbemühungen. Es ist jetzt keine theoretische Frage, aber Vermittlungen müssen in der Zustimmung aller Konfliktparteien möglich sein. Das ist eine sehr wahrscheinlich die wichtigste Voraussetzung für überhaupt ein Gelingen von Vermittlungen. Und ansonsten werden Verhandlungen geführt werden, wie sie klassischerweise geführt werden. Die Wege sind bekannt und ich darf vielleicht noch mal darauf hinweisen, bevor wir alle hier sehr nervös sind, dass der Russlandspräsident Putin auch Bedingungen genannt hat. Diese Bedingungen unterscheiden sich nicht von seinen bisherigen Äußerungen. Er hat gefordert, dass ein Friedensvertrag bereits erreicht sein muss und dass der an einer langen historischen Perspektive ausgerichtet sein müsse. Das Dechiffrieren dieser Worte, das wir seit vielen Jahren kennen, heißt, an diesen Konditionen hat sich wenig geändert. Deswegen hat die Bundesregierung auf diese Äußerung von ihm reagiert, wie sie gestern reagiert hat.
Vielen Dank.
Und dann habe ich Herrn Krämer.
Ich wollte noch mal fragen, ob Sie der Hinweis, dass der Zeitpunkt des Endes eines Krieges näher rückt, Sie irgendwie hoffnungsvoll stimmt.
Dieser Hinweis steht im Widerspruch zu vielen anderen Äußerungen, die der Präsident an dieser Stelle getan hat. Ein erster Test, dass dieses Ende näher kommen könnte, wäre zum Beispiel eine Verlängerung der Waffenruhe bzw. ein einseitiges Moratorium. Ich bin mir sicher, dass sich viele auf dieses Signal dann auch verständigen könnten. Aber ich sehe momentan an den Äußerungen des russischen Präsidenten noch keinen substanziellen Fortschritt.
Das heißt, das Angebot ist nicht ehrlich aus Ihrer Sicht?
Das ist eine Bewertung, die ich jetzt hier nicht vornehmen möchte. Das haben Sie gemacht, aber wir haben unsere Position klar gemacht und drängen weiterhin darauf, dass wir wirklich in vernünftige Verhandlungen eintreten können. Sie wissen, dass wir in der Unterstützung der Ukraine nicht nachlassen werden, weder bilateral noch in der Europäischen Union. Die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine ist durch das 90 Milliarden Darlehen der Europäischen Union gestärkt worden und damit auch auf absehbare Zeit gesichert. Und die EU hat weiterhin keinen Anlass, an ihren Sanktionsmaßnahmen zu rütteln. Das heißt, das 20. Sanktionspaket ist jetzt in Kraft getreten, das 21. ist in der Vorbereitung. Wir sehen, dass Russlands Volkswirtschaft geschwächt ist, dass natürlich die Situation sich in der Ukraine für Russland nicht verbessert. Und insofern steht nach wie vor unsere Feststellung, dass sehr ernsthafte und substanzielle Verhandlungen jederzeit möglich sind und diese Verhandlungen unter Einbeziehung der europäischen Partner stattfinden müssten.
Herr Warwick.
Herr Cornelius, ich habe jetzt aus Ihren Antworten immer noch nicht ganz herauslesen können, was jetzt explizit dagegen spricht, diesen Vorschlag aufzunehmen und tatsächlich Altbundeskanzler Gerhard Schröder als Vermittler einzusetzen. Können Sie das nochmal ausführen?
Ich habe eben gesagt, Russland weiß sehr gut, wer in Europa seine Ansprechpartner sind. Ansprechpartner, die auf Zustimmung aller Konfliktparteien stoßen. Und deswegen äußere ich mich hier nicht zu einzelnen Personen oder Vorschlägen, sondern setze den Rahmen, in dem solche Verhandlungen stattfinden. Und diese Verhandlungen werden ansonsten nicht fruchtbar sein.
Vielleicht ist es ja der russischen Seite nicht bekannt, aber wenn Sie das so explizit sagen, wer sind denn die von beiden Kriegsparteien anerkannten Vermittler, die man ansprechen könnte?
Die Europäische Union war bereits in verschiedenen Vermittlungsformaten beteiligt, auch in Gesprächen. Russland ist nicht darauf eingegangen, diese Gespräche anzunehmen, aber Europa steht bereit. Ich glaube, es in der jetzigen Situation braucht es keinen Vermittler, den es in dieser neutralen Form auch nicht gibt.
Herr Steingrün.
Ich nenne keine konkreten Namen, aber Sie wissen, dass die Europäische Union, vor allem das E3-Format, dem auch Großbritannien angehört, das nicht mehr Mitglied der Europäischen Union ist, aber dass gerade das E3-Format bereitsteht, an der Seite der USA mit Russland in substanzielle Verhandlungen einzutreten. Und diese Bereitschaft wird nicht angenommen.
Herr Steinkohl.
Cornelius, du willst doch noch mal probieren mit einem anderen Namen, der auch irgendwie ins Gespräch gekommen ist, zu den möglichen Ansprechpartnern für Vermittlungen. Könnte dazu auch der Bundespräsident zählen?
Herr Steinkohl, wir müssen wirklich über seriöse Vorschläge reden, die von allen Parteien angenommen werden. Ich rate hier, deutsche Befindlichkeiten hintanzustellen, vielleicht auch den Spaltungsversuch zu erkennen, der in diesen Vorschlägen liegt. Und deswegen werden wir zurückkehren auf die Basis der Seriosität. Die Seriosität gebietet uns, dass wir auf den eingespielten Gesprächskanälen weiterarbeiten, dass Russland die Konditionen, die es für solche Gespräche stellt, fallen lässt, dass es auch die Ausweglosigkeit der Kriegssituation erkennt und wenn es tatsächlich diesen Krieg zu einem schnellen Ende führen möchte, auch in ernsthafte Gespräche darüber eintritt.
Ich glaube, wir können das Thema verlassen. Und bevor das Gesundheitsministerium uns noch mehr sagt, wollte ich noch mal beim Thema Krieg und Frieden bleiben und Herrn Aßmann das Wort geben.
Ja, danke schön ans BMVG. Die Frage zu Meldungen darüber, wie man denn nun die Lücke bei den Tomahawks oder ähnlich vergleichbaren Waffensystemen nach der Absage der USA schließen könnte, plant, beziehungsweise wie konkret sind es schon aus Sicht des BMVG mögliche Gespräche mit US-Herstellern über einen direkten Kauf, beziehungsweise auch über ein deutsch-amerikanisches Joint Venture, beziehungsweise auch die Frage, ob man in der Türkei kaufen könnte. Danke.
Die Berichte sind mir bekannt, ich habe die nicht zu kommentieren. Ich habe mich am letzten Montag hier umfassend geäußert, welche Möglichkeiten es gibt. Ich habe da die drei Säulen skizziert. Einmal, dass wir unsere eigenen Systeme Taurus, Taurus Neo modernisieren oder auf den Weg bringen. Einmal, dass wir im Bereich ELSA sowohl die Entwicklung der Marschflugkörper im Bereich 2000 Kilometer und eines hypersonischen Gleiters voranbringen. Das sind konkrete Planungen, wo es schon verschiedenste Dokumente zu gibt und Absichtserklärungen gibt. Und die dritte Säule war die marktverfügbaren Systeme. Dort gibt es Prüfungen, welche Systeme sind verfügbar, was macht Sinn. Es wird sicherlich oder wahrscheinlich in dem Bereich Low Cost sicherlich auch geschaut, weil wir an der Ukraine sehen, also eine Übersättigung der gegnerischen Luftverteidigung ist natürlich ein wichtiges Mittel in der heutigen Zeit. Das können Langstreckendrohnen zum Beispiel liefern. Und in diesen Bereichen wird geprüft, wird gesichtet, aber jetzt kann ich zu aktuellen Berichten oder auch zu Herstellern aktuell nichts mitteilen.
Kurze Nachfrage zu den marktverfügbaren Systemen, würden aber eben auch die genannten Beschaffungsvorhaben gehören, also Tomahawk Kauf in den USA oder eben die türkischen Systeme?
Na, der Kauf in den USA, der war ja über eine Absichtserklärung schon verkündet worden. Die Reihenfolge war ja 2023 der ELSA-Start, dann 2024 wurde die mögliche Stationierung besprochen zwischen beiden Ländern und 2025 war dann die Regierungsanfrage für Werfer vom Typ Typhoon mit Tomahawk-Systemen. Und diese Anfrage ist ja weiterhin ongoing. Also ich will kein System ausschließen, ich möchte aber auch keins jetzt bewusst hinzunehmen. Das ist eine Marktsichtung, das ist eine Prüfung. Das Typhoon Tomahawk ist Ihnen bekannt. Und wenn es dort Entwicklungen gibt und wenn es dort in eine Vorbeschaffung, Serienprüfung, Qualifizierung eingestiegen wird, werden wir sicherlich über das Parlament informieren, was dann noch der normale Weg ist.
Danke.
Herr Steiner dazu.
Ja, Herr Müller, nur eine ganz kurze Nachfrage. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass man als Deutschland, also als Bundesrepublik, jetzt nicht direkt bei US-Herstellern Waffensysteme bestellen kann, sondern dass das immer über die US-Regierungsstellen läuft?
Nach meiner Kenntnis ist es nicht immer der Fall. Wir haben Verträge, die, also soweit ich kann, ich gucke nochmal rein, ob ich es nachliefern kann, aber es wird diese Foreign Military Sales Programme und die Direktprogramme sind beides möglich, soweit ich weiß. Stelle ich mal unter Vorbehalt, ich gucke nochmal, dass ich in der Rektbekannung was rausbekomme.
Danke.
Dann habe ich Herrn Warwick mit einem anderen Thema, PCK Schwedt, wenn ich das richtig sehe.
Bitte schön. In April hatte die Bundesregierung hier in der BPK erklärt, der Wegfall der Pipeline-Leistung aus Kasachstan werde den Raffineriebetrieb in Schwedt nicht signifikant einschränken und die Versorgungssicherheit sei weder regional noch für Deutschland gefährdet. Die Brandenburgische Taskforce sprach dagegen nur von einer Rohölversorgung im Mai bis zu 80%, während BMW-Staatssekretär Wetzel zusätzliche Lieferungen über Danzig lediglich als Gegenstand von Gesprächen bezeichnete. Da würde mich interessieren, auf welcher konkreten und belastbaren Versorgungsplanung denn vor diesem Hintergrund die wiederholten Zusicherungen, die Versorgung von Brandenburg und Berlin seien gesichert, beruht?
Und das Wirtschaftsministerium?
Ja, gerne. Also zu den konkreten Auslastungszahlen müssen Sie sich an die Raffinerie selbst wenden, an das PCK. Aber Sie wissen, dass die ausbleibenden Lieferungen aus Kasachstan rund ein Fünftel der Menge, die PCK bezieht. Und es hat bisher nach unseren Informationen zu keinen signifikanten Absenkungen der Auslastungen geführt. Aber wie gesagt, die Details dazu müssen Sie in Schwedt direkt erfragen. Gleichzeitig kann ich noch mal betonen, die Rolle des PCK für Nordostdeutschland ist wichtig. Die Ministerin ist jetzt gerade vor Ort zusammen mit dem Ministerpräsidenten aus Brandenburg und wird weitere Maßnahmen zur Stabilisierung besprechen mit den Akteuren vor Ort. Und gleichzeitig haben Sie auch auf die Gespräche mit Polen hingewiesen. Diese laufen. Hier habe ich aber keine Ergebnisse heute anzukündigen.
Okay. Eine Verständnisfrage noch. Sie haben auch schon hingewiesen auf die Zentralität vom PCK Schwedt. Über 90% der Versorgung von Berlin und des Nordostens mit Benzin, Diesel, Kerosin und Heizöl hängen davon ab. Gleichzeitig haben Sie mich bei, was jetzt irgendwie belastbare Liefermengen angeht, an die PCK Schwedt selbst verwiesen. Wie können Sie dann aber sagen, eine Versorgungssicherheit sei gewährleistet, wenn Sie hier der Öffentlichkeit gar keine konkreten Zahlen liefern können?
Na, wir sprechen mit der Branche, wir sprechen mit Akteuren, wir sprechen intensiv mit dem PCK und insofern die Versorgung ist derzeit gesichert und die Versorgung ist insoweit diversifiziert, dass hohe Auslastungszahlen da vorhanden sind. Wie gesagt, für die Details möchte ich Sie bitten, sich an das PCK Schwedt selber zu wenden, aber Gespräche laufen, wir sind intensiv da im Kontakt, das zu sichern und das unterstreicht der heutige Termin vor Ort.
Herr Steiner dazu.
Ja, Herr Greve, ich wollte dann doch nochmal nachfragen zu der wunderbaren Pipeline von Rostock nach Schwedt. Da gibt es seit Jahren ja die Planung, diese Pipeline eben, würde ich sagen, etwas umfangreicher zu gestalten, was die Volumina angeht. Ich würde gerne wissen, wo stehen wir denn da jetzt aktuell, was dieses langjährige Vorhaben angeht?
Also ich kann hier nur allgemein heute antworten. Wir setzen auf zukunftsorientierte Maßnahmen zur Stärkung des Standortes, schauen gemeinsam mit allen Partnern und Beteiligten darauf. Aber ich habe heute hier auch keine Ankündigung zur Pipeline zu machen.
Dann habe ich Herrn Krämer dazu.
Nur ganz kurz, können Sie was zum Zeitplan sagen der Gespräche mit Polen, weil die Zeit ja so drängt?
Die Gespräche laufen und den Ergebnissen kann ich hier heute nicht vorweggreifen.
So. Dazu sehe ich jetzt keine weiteren Fragen. Dann habe ich das Gesundheitsministerium.
Ja, Herr Krämer, nochmal. Ich wollte nur bestätigen, dass es sich bei dem von Ihnen angesprochenen Verdachtsfall, der heute in der Charité erwartet wird, um eine der vier symptomfreien Kontaktpersonen handelt, die gestern Abend in Eindhoven und heute in Deutschland vor Ort sind, in der Uniklinik Frankfurt.
Also gibt es keinen fünften Fall?
Nee.
Gut. Da gibt es auch keine weitere Fragen zu. Sehr gut. Dann habe ich Herrn Jess mit einem neuen Thema.
Ja, Frage geht ans Verteidigungsministerium. Offenbar entwickeln Rheinmetall und Deutsche Telekom zusammen ein Drohnenabwehrsystem. In welcher Weise ist die Bundeswehr in dieses Projekt eingebunden oder schaut sie nur zu, was die Firmen da so entwickeln?
Ich bin nicht über jedes Projekt, was aktuell noch firmenseitig entwickelt wird, informiert. Natürlich gibt es den Austausch mit der Industrie. Wir haben verschiedenste Formate, auch diese SVI-Formate, über die wir regelmäßig informieren. Wir haben so Sichtungstage, wo wir uns anschauen, auch welche aktuellen Technologien entwickelt werden, was gegebenenfalls möglich wäre, was nützlich wäre. Im Bereich Drohnenabwehr haben wir in den letzten Jahren deutliche Fortschritte gemacht. Wir haben im Bereich RAM-Drohnen, also direkte Netzwerferdrohnen, wir haben elektromagnetische Störsachen, wir haben Laser, in der Lasertechnologie gibt es starke Fortschritte. Und unsere Drohnenabwehreinheiten, die wir speziell aufgebaut haben, waren auch schon im Ausland bei unseren Partnern. Also da passiert eine ganze Menge. Wie gesagt, in jedes System habe ich jetzt persönlich jetzt hier keinen Einblick. Und ob es hier auf der Arbeitsebene eine Kommunikation gibt zu grundsätzlichen Rahmenbedingungen der Drohnenabwehr, das kann natürlich sein. Aber erstmal liegen ja Innovationen und Ideen firmenseitig und werden dann kommuniziert und als Angebot dargestellt. Ausnahme ist ein Innovationszentrum zum Beispiel. Da arbeitet ja, ich sag mal, Start-up, klassische Industrie, Truppe und das Beschaffungsamt direkt vor Ort an Ideen. Aber da gibt es auch mal erstmal einen Impuls und eine Bedarfsforderung Bundeswehr. Die ist mir in dem Fall aber jetzt hier nicht bekannt.
Mhm. Ich frage auch deswegen nach, weil offenbar das gesamte Funknetz der Deutschen Telekom einbezogen werden soll. Das ist ja dann doch ein relativ großes Vorhaben. Und vielleicht könnten Sie eruieren, gegebenenfalls nachliefern, inwiefern die Beteiligung der Hochschule der Bundeswehr, die an diesem Projekt offenbar mitwirkt, dann eben doch als eine Form von Mitwirken der Bundeswehr bei dem Vorhaben darstellt.
Ich kann mich da gerne nochmal umhören. Wenn ich was nachliefern kann, kann ich nachliefern. Die Beteiligung der Bundeswehrhochschulen ist ja im Rahmen Forschung und Entwicklung ein übliches Verfahren. Ich selber habe zum Beispiel an der Bundeswehrhochschule studiert und dass man dort mit der Industrie im Rahmen von Studienarbeiten, Diplomarbeiten mitwirkt und einfach Aufträge quasi Teilaspekte beleuchtet, ist Standard in der heutigen Zusammenarbeit zwischen Industrie und Bundeswehrhochschule.
Danke.
Dann sehe ich dazu keine weiteren Fragen. Herr Warwick mit einem neuen Thema.
Der EU-sanktionierte deutsche Journalist und Staatsbürger Hüseyin Doğru sollte eigentlich am 7. Mai in Brüssel bei einer Veranstaltung zu Grundrechtseingriffen durch EU-Sanktionen im EU-Parlament sprechen. Das Büro der BSW-Abgeordneten Ruth Firmenich versuchte dafür 10 Tage lang eine Ein- und Ausreisegenehmigung bei den mutmaßlich zuständigen deutschen Stellen zu erhalten. Angefragt wurde die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung, das Auswärtige Amt, die Bundespolizei, die ständige Vertretung Brüssel, das Bundesinnenministerium sowie das die für die ZFS zuständige Finanzministerium. Alle genannten Ministerien und Behörden erklärten sich für nicht zuständig und verwiesen auf die jeweils andere Stelle. Da würde mich interessieren, wer ist denn jetzt in der Bundesregierung bzw. im nachgeordneten Bereich konkret zuständig, wenn ein deutscher Staatsbürger unter EU-Sanktionen für einen einzelnen parlamentarischen Termin eine Aus- und Wiedereinreisegenehmigung braucht? Das sollte in einem Rechtsstaat ja hoffentlich irgendwie definiert sein. Fangen wir im Zweifel bei Herrn Giese an.
Können wir gerne. Moment, Herr Giese hat noch gar keinen Ton und ich fühlte mich jetzt auch in der Frage der Zuständigkeit nicht so ganz sicher.
Genau, was ich Ihnen mitteilen kann, also mir ist dieser Fall bekannt, das ging um eine Reise einer einzelnen Privatperson nach Brüssel. Zu solchen Einzelreisen kann ich Ihnen jetzt keine weiteren Informationen geben, weil mir auch die genauen Hintergründe nicht bekannt sind. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass man keine Ausreisegenehmigung braucht. Das ist Quatsch. Gut. Ansonsten müsste man schauen, wer für die Sanktionsdurchsetzung im konkreten Fall zuständig ist. Wie gesagt, ich kann das jetzt nur vertretend sagen. Wenn es um Finanzsanktionen geht, wäre wahrscheinlich die Bundesbank oder das BMF zuständig. Bei anderen Dingen wäre das BMI und die Bundespolizei zuständig. Das ist dann wirklich da geht es um den konkreten Einzelfall dieser Reise. Und ich glaube nicht, dass das hier der geeignete Ort ist, um diese einzelnen Reisen von einzelnen Personen hier durchzusprechen.
Ja gut, es ist ja kein Einzelfall. Es ist der einzige deutsche Staatsbürger, der von der EU sanktioniert ist und in einem EU-Land, und zwar dem hier, in dem wir ja alle sitzen, in Deutschland EU-sanktioniert ist. Und Sie wissen so gut wie ich, dass diese EU-Sanktion geht nicht nur mit einer Kontenblockierung einher, sondern auch mit einer kompletten Ein- und Ausreiseverbot aus dem EU-Raum. Das haben Sie jetzt als Quatsch bezeichnet. Ja, aber diese Aus- und Einreisesperre in den EU-Raum ist ja offiziell Teil des EU-Sanktionspakets auch gegen Hüseyin Doğru.
Herr Warwick, ist
ja, deswegen
nicht,
doch die,
ja, ich verstehe,
die Frage ist ja evident.
Brüssel gehört doch zur EU, oder nicht?
Wie bitte?
Gehört Brüssel nicht zur EU?
Brüssel gehört zur EU.
Ja, habe verstanden, dass man außerhalb von der EU jetzt Ausreisegenehmigung braucht, um aus der EU auszureisen.
Übernehmen Sie jetzt den Job von Herrn Giese oder
ich versuche zu verstehen, was Sie fragen, und es ist meine Aufgabe hier, die Sitzungsleitung
ausgeben. Ja, das Problem in dem konkreten Fall ist, dass Hüseyin Doğru als deutscher Staatsbürger in Deutschland lebend von der EU sanktioniert wurde mit einem EU-Instrument, das eigentlich nur für Leute gedacht ist außerhalb des EU-Raums. Und deswegen gibt es diese Ein- und Ausreisesperre in den gesamten EU-Raum. Und deswegen stellt sich diese Frage und die Tatsache, dass alle genannten Behörden und Ministerien gesagt haben, wir können dazu nichts sagen, zeigt ja auch auf, dass es da eine Problematik gibt. Aber ich nehme jetzt ins Protokoll, Herr Giese sagt, das ist alles Quatsch und Herr Hüseyin Doğru kann sich frei im gesamten EU-Raum bewegen.
Ich habe gesagt, Ihre Aussage, dass es eine Ausreisegenehmigung für deutsche Staatsangehörige aus Deutschland gibt, ist Quatsch.
Das heißt, Herr Doğru kann sich völlig frei im EU-Raum bewegen?
Er braucht keine Ausreisegenehmigung aus Deutschland.
Und die Wiedereinreisegenehmigung?
Das ist nicht die Zuständigkeit Deutschlands.
Ja, doch, wenn er wieder nach Deutschland einreisen will.
Ich dachte, Sie meinten in ein anderes Land. Das kann jedes Land für sich selber.
Das wird jetzt hier etwas ausführlich für alle anderen.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
Und Herr Steiner hat das Wort mit einem neuen Thema.
Ja, dafür bräuchte ich allerdings einmal das Digitalministerium. Ja, nach Medienberichten, die sich auf eine kleine Anfrage einer Bundestagsfraktion berufen, schafft es Ihr Haus nicht, die vielen offenen Stellen zu besetzen. Woran liegt das?
Ja, die Medienberichte haben wir gesehen. Ich möchte dem Eindruck, der hier vermittelt wird, dass der Aufbau des Hauses schleppend verläuft, hier entschieden widersprechen. Das Digitalministerium ist seit dem ersten Tag arbeits- und handlungsfähig gewesen. Genau, ich finde, unsere Bilanz kann sich sehen lassen. Wir haben in kurzer Zeit zwei Modernisierungsagenten verhandelt und verabschiedet. Einmal die Modernisierungsagenda Bund und Föderal, dann drei Wochen nach Amtsantritt den beschleunigten Netzausbau beschlossen im Kabinett, überragendes öffentliches Interesse, zahlreiche Initiativen für mehr digitale Souveränität, neue Ansätze bei der Verwaltungsdigitalisierung. Unsere Bilanz finden Sie auf der Website. Und wie Sie der Antwort auf die parlamentarische Anfrage entnehmen können, sind das ja vor allem Stellen in unseren Querschnittsabteilungen, die nicht besetzt sind, also in der S-Service, also die Zentralabteilung bei uns, oder auch in der Hausleitung. Das ist dem Umstand geschuldet, dass wir über 2000 Bewerbungen bekommen haben auf die 150 offenen Stellen aus dem Starterpaket. Und diese mussten alle sehr sorgfältig abgearbeitet werden. Wir haben im Herbst die Bewerbungsgespräche geführt. Dann wurden aus diesen 2000 Bewerbungen jetzt 150 Personen ermittelt, die zu uns kommen wollen. Das ist dann auch immer eine Einzelverhandlung mit den Häusern. Das sind alles Stellen aus der Bundesverwaltung. Also da muss man auch mit dem Counterpart sprechen. Die Besetzung dieser Stellen läuft und wir sind zuversichtlich, dass die sehr zeitnah abgeschlossen werden kann. Ein Großteil kommt auch noch vor dem Sommer und dann zum Herbst sollte ein Großteil auch wirklich tatsächlich da sein.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, die 550 Stellen, die momentan laut eben der Antwort im Ministerium da sind, sind dann auch die bereits besetzten und die 109 noch unbesetzten kommen noch obendrauf? Und dann ist das Ministerium vollständig?
Ja, das ist korrekt.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht und sehe auch keine weiteren Fragen. Oder habe ich irgendwelche übersehen? Herr Müller.
Eine Nachreichung an Herrn Steiner bezüglich Foreign Military Sales. Also in den USA ist auch der Direktkauf möglich. Im Bereich Foreign Military Sales greift man oder hat den Vorteil, auf entverhandelte Regierungsverträge der US-Seite zuzugreifen und zum Beispiel Rahmenverträge und dann auch die zu den Konditionen zu beschaffen. Und die Exportgenehmigung ist natürlich dann damit schon inbegriffen, während man beim Direktkauf den normalen Weg, den es auch in Deutschland gibt, bis hin zu Verhandlungen über die endgültigen Verträge, bis hin zu den Lieferfristen, Lieferzeiten und Exportgenehmigungen, den ganzen Prozess durchlaufen muss. Also beides Vor- und Nachteile, aber der Vollständigkeitshalber, beides ist möglich.
Dann direkt dazu die Nachfrage, wie gut ich das Mikro schon habe. Ich würde gerne wissen, ob die Tomahawk-Beschaffung denn über den einen oder den anderen Pfad verläuft. Also wo ist der Antrag gestellt worden?
Vor einem Jahr, die Erstanfrage lief über Foreign Military Sales.
Die nicht beschiedene bislang?
Das laufende Verfahren.
Gut.
Keine weiteren Nachfragen aus der dritten Reihe? Nein. Dann gibt es weitere Fragen. Oder habe ich irgendwen übersehen, der noch was sagen will? Das kommt nochmal ein Interviews-Nachtrag
wahrscheinlich. Danke, es kommt, wie es kommen muss. Es ist tatsächlich nicht Schleswig-Holstein, sondern Sachsen gemeint gewesen, was die vier Bundesländer betrifft. Also die Verdachtspersonen werden nach Berlin, Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen überführt. Danke.
Gut, dann sind wir, glaube ich, für heute durch. Dann danke ich allen herzlich, die gekommen sind, Fragen beantwortet haben und natürlich allen, die gute Fragen gestellt haben. Dankeschön. Ja.